Zeit. Wir beten ja immer darum, dass Gott so die richtigen Rahmen gibt. Und eigentlich freuen wir uns alle sehr über dieses schöne warme Wetter. Stellen Sie sich vor, es würde draußen in Strömen regnen. Man könnte zwischendurch nicht rausgehen. Hätte es bei den Mahlzeiten bei Weitem nicht so schön. Würde hier vielleicht frieren. Also, und außerdem können Sie sich die Situation dort in Israel viel besser vorstellen unter diesen klimatischen Bedingungen. Also, es gibt eigentlich nur Vorteile, die uns aus diesem schönen warmen Wetter erwachsen. Und so wollen wir uns auch durch diesen zweiten Teil jetzt noch hindurchschwitzen. Ich darf bitten, dass wir dann dort hinten die Türe schließen. Genau, so dass wir jetzt an dieser Stelle fortsetzen können. Also, wir sind jetzt durch dieses siebte Kapitel hindurchgegangen. Und Sie haben gesehen, dass Jesus auf dem Laubhüttenfest seinen Anspruch deutlich gemacht hat, dass er aufgefordert hat, zu ihm sich zu kehren und dass immer wieder Johannes einstreut die verschiedenen Reaktionen, die diesem Anspruch Jesu dann entgegengekommen sind. Und an dieser Stelle gibt es im Text plötzlich so etwas wie einen kleinen Exkurs, eine kleine Unterbrechung. Da heißt es, und jeder ging heim, Jesus aber ging zum Ölberg. In manchen Bibeln, das ist Ihnen aufgefallen, sind die Verse, die jetzt folgen, in Klammern gesetzt. In manchen Bibelausgaben stehen sie auch gar nicht drin. Und wir müssen kurz überlegen, was es damit auf sich hat und wie es dazu kam. Was wir hier vor uns haben, ist ein ganz seltener Ausnahmefall innerhalb der Bibel. Es gibt noch eine andere, größere Passage am Ende des Markus-Evangeliums. Aber es geht jetzt hier um diese Verse. Diese Verse stehen nicht in den ältesten Manuskripten des Johannes-Evangeliums. Deswegen sind sie auch manchmal in Klammern gesetzt. Manche Forscher nehmen eben deshalb schließen daraus, dass sie erst später mit dem Johannesevangelium verbunden wurden. Es gibt noch ein Problem. Diese Stelle ist manchmal in manchen Bibelmanuskripten an anderen Stellen eingebaut. Also es gibt Bibelmanuskripte, da kommt dieser Text, der jetzt steht, hinter Vers 36 oder hinter Vers 44 eingestreut. Es gibt sogar Manuskripte, da steht dieser am Ende von Kapitel 21. Und es gibt sogar ein Manuskript, da ist dieser Text im Lukas-Evangelium untergebracht. Und in manchen alten Manuskripten, in denen es steht, also nicht in den ganz alten, da steht es ja nicht drin, ist es auch als ein Sonderfall markiert, mit so einem Sternchen oder einer Klammer gesehen. Wie ist das zu erklären? Höchstwahrscheinlich gehörte dieser Bericht zum ersten Manuskript des Johannesevangeliums nicht dazu, also zum ursprünglichen Johannesmanuskript. Aber wir müssen sehr deutlich sehen, er steht inhaltlich in keinerlei Widerspruch oder Spannung zum sonstigen Evangelium. Dieser Abschnitt beschreibt ein wichtiges Ereignis im Dienst Jesu. Und manche bibeltreuen Forscher meinen, dass es sich wahrscheinlich zunächst um einen mündlichen Bericht handelte, der zuverlässig weitergegeben wurde. Es ist auch möglich, dass dieser Bericht von Johannes selbst erzählt wurde. Auch das ist denkbar, denn wir müssen sehen, einer der besonderen Schüler von Johannes, nämlich Papias, der seinen Lehrer Johannes sehr verehrt hat, der hat diesen Text bereits gekannt. Der hat diesen Text bereits gekannt, um 125 nach Christus. Manche nehmen auch an, dass Papias diesen Text dann möglicherweise eingefügt hat. Jedenfalls, wenn er eingefügt ist in den Handschriften, dann steht er in den allermeisten Handschriften hier an unserer Stelle. Eventuell, weil es sich im Kontext des Laubhüttenfestes zugetragen hat. Aber auch, weil es hier um die Frage der Vollmacht Jesu in der Auseinandersetzung mit den jüdischen Führern geht. Und speziell um die Frage, wie Jesus das Alte Testament auslegen und anwenden darf. Und wir können nur sagen, offensichtlich hat es Gott so gewollt, dass wir auch diesen Text in der Bibel vorliegen haben. Und deshalb wollen wir auch diesen Text ganz genau anschauen und wollen ihn als Gottes Wort an uns hören. Jesus aber ging zum Ölberg und frühmorgens kam er wieder in den Tempel. Es passt also auch zum Thema Tempel, Auseinandersetzung im Tempel. Und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Und jetzt passen Sie auf, was passiert. Jesus sitzt da und lehrt das Volk. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte. Also die kommen da rein, platzen in diese Bibelstunde, wenn sie so wollen, schleppen eine Frau hinter sich her und stellen die mitten in den Kreis hinein. Das ist die Situation. Also es spricht hier doch auch eine ziemliche Brutalität in der Vorgehensweise aus diesen Zeilen. Und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Und jetzt schauen Sie, wie Jesus reagiert. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Eine unvorstellbare Situation. Gerade dieser Skandal im Tempel, dieser Aufruhr, weil diese Frau, die sich bestimmt gewehrt hat, da reinschleift. Dieser massive Angriff, diese demonstrative Frage. Und Jesus lässt sie da stehen und bückt sich und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Unvorstellbar. Danke. Vor Spannung fällt mir sogar das Manuskript vom Pult. Herzlichen Dank. Und der Nebeneffekt, Dankeschön, dieser Vorgehensweise ist ja der, dass Jesus damit auch gewissermaßen nochmal die Spannung der Situation steigert. Es ist unvorstellbar. Was passiert dann? Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, die haben also wieder angesetzt, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg. Einer nach dem anderen. Die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Was für eine Situation. Kein Drama hätte das effektiver inszenieren können, was Jesus hier macht. Es ist deutlich, dass die mit einer bösen Absicht diesen Bibelvortrag Jesus stören. Und dann kommt diese überraschende Handlung Jesu. Was will der Herr damit sagen? Möglicherweise dies. In Jeremia 17, Vers 13 gibt es folgende Aussage. Da heißt es: Die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden, denn sie verlassen die Quelle des lebendigen Wassers. Und es ist gut denkbar, dass Jesus das im Sinne einer prophetischen Zeichenhandlung jetzt praktiziert, um denen deutlich zu machen: Ihr seid die Abtrünnigen, die jetzt auf die Erde geschrieben werden müssen. Die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden. Es kann auch die Erinnerung an den Finger Gottes sein, mit dem das Gesetz geschrieben wurde, wie wir aus 2. Mose 31, 18 erfahren. Oder der Finger Gottes, der das Mene Tekel über die Leute zu Zeiten Belsazars in Daniel 5 an die Wand schrieb, mit dem Finger Gottes. Gott kündigt sein Gericht an. Gott macht deutlich, wer von mir abweicht und meinem Gesetz ungehorsam wird, der wird gerichtet. Und es könnte darin diese Botschaft an die Pharisäer stecken: ihr seid abtrünnig. Ihr sucht von Herzen den wahren Gott. Aber sie lassen nicht locker, sie setzen ihm weiter zu. Und dann sagt Jesus diesen Satz: Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wissen Sie, bei Hinrichtungen war es immer sehr wichtig, wer durfte und musste den ersten Stein werfen. Und jemand konnte... Wenn es aufgrund ihrer Zeugenaussage zu einer Verurteilung kam, dass sie die ersten Steine werfen mussten bei der Ausführung des Todesurteils. Und das hat diese Zeugen natürlich nochmal in besonderer Weise an ihre Verantwortung erinnert. Nach dem Motto: Ihr könnt hier nicht leichtfertig eure Zeugenaussage machen und dann die anderen den Dreck erledigen lassen, sondern wenn ihr das bezeugt, dann seid ihr die Ersten, die Steine in die Hand nehmen und anfangen, das Todesurteil zu vollstrecken. Und Jesus spielt wahrscheinlich darauf an und sagte: Der werfe den ersten Stein. Aber wer werfe hier den ersten Stein? Derjenige von euch, der ohne Sünde ist. und die sind betroffen. Keiner tritt hin und sagt, ich bin ohne Sünde. Sondern sie verdrücken sich wie überführte Schuljungen. Und Augustin, der Kirchenvater, hat diese Situation so beschrieben. Er hat gesagt, zwei werden zurückgelassen. Die Erbärmliche und das Erbarmen. Er hat das lateinisch gesagt, misera et misericordia. Das ist ein schönes Wortspiel. Also misera et misericordia bleiben zurück. Die Erbärmliche und das Erbarmen, nämlich Jesus. Es ist kein Zeuge mehr da. Plötzlich ist kein Zeuge mehr da für den Ehebruch. Und was sagt Jesus dieser Frau dann? Er sagt, ich verdamme dich nicht. Das heißt nicht, ich rede das schön, was du an Schuld auf dich geladen hast. Aber das heißt, ich verdamme dich nicht, du musst dafür nicht auf ewig von Gott getrennt bleiben. Du musst dafür nicht verdammt in die Hölle kommen. Sondern das heißt gleichzeitig, ich öffne dir den Weg zur Buße. Mit Jesus ist die Zeit der Umkehr an. Den Weg durch das Evangelium raus aus deiner Schuld. Und dann sagt Jesus, geh hin. Das heißt, du darfst in ein neues Leben gehen, wenn du Vergebung bekommst. Aber sündige hinfort nicht mehr. Und damit macht Jesus auch gleichzeitig deutlich, dass das eine Sünde war. Damit macht Jesus, er redet das nicht schön, er verharmlost nicht die Schuld, die diese Frau auf sich geladen hat. Aber er sagt, du musst wegen dieser Schuld nicht auf ewig von Gott verdammt sein, sondern du musst mit den Folgen dieser Schuld leben. Aber sie muss dich nicht mehr von Gott trennen. Es gibt Vergebung. Und du kannst weiterleben unter der Vergebung des lebendigen Gottes. Da fällt ein Licht auf die Kraft des Erbarmens Christi. Es gibt durch Jesus Freiheit von Schuld. In einer Weise, wie das vorher nicht möglich war. Und das wird in dieser Situation deutlich. Und darum passt dieser Text sehr wohl, sehr genau an diese Stelle. Um deutlich zu machen, Jesus ist der Herr, an dem sich die Geister scheiden und der Einzige ist, der Wasser des Lebens geben kann. Der Einzige ist, der Licht in die Finsternis bringen kann, wie wir gleich noch sehen werden. Der Einzige ist, der die Macht hat, Schuld zu vergeben und aus der Hölle zu retten. So, und auf dem Laubhüttenfest spitzt sich derweil die Situation weiter zu. Und wir werden jetzt in der letzten halben Stunde, wie auch zwischen Kapitel 7 und Kapitel 8, noch eine Steigerung des Widerstands gegen Jesu erkennbar wird. Und darum Teil D jetzt zum Abschluss, nach der Diskussion auf dem Laubhüttenfest nun zum Schluss, der Eklat auf dem Laubhüttenfest. Jesus attackiert die Führer. Und da beginnen wir mit dem bekannten Vers 12, Johannes 8, Vers 12. Da redete Jesus abermals zu ihnen. Wahrscheinlich ist es auch der letzte Tag dieses Laubhüttenfestes und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Hier geht es jetzt also viertens nach dem Abwarten Jesu, dem Anspruch Jesu, der Aufforderung Jesu, nun viertens um die Autorität Jesu in den Versen 12 bis 20 von Kapitel 8. Ich bin das Licht der Welt. Das ist der Paukenschlag, mit dem Jesus hier einsteigt. Höchstwahrscheinlich, wie gesagt, hat Jesus auch diese Rede vor dem Abschluss des Laubhüttenfestes gehalten. Das wird auch nahegelegt durch das Thema Licht. Nicht nur Wasser, auch Licht ist ganz eng mit dem Laubhüttenfest verbunden. Das Laubhüttenfest war nicht nur das Fest Wasserschöpfens, sondern, das müssen wir wissen, es war zugleich das Fest der Erleuchtung. Es gibt im Talmud, in der jüdischen Tradition, dazu eine sehr eindrückliche Beschreibung in Mishnah Sukka Abschnitt Römisch 5. Da wird diese Situation beim Laubhüttenfest folgendermaßen beschrieben. Da heißt es, da waren goldene Leuchter mit vier goldenen Schalen an ihrer Spitze und vier Leitern zu jeder einzelnen. Also die Schalen waren so groß, dass man damit Leitern hochsteigen musste. Die Leute haben gesagt, diese Schalen überragten gewissermaßen die Tempelmauern und erleuchteten weite Teile Jerusalems. Das Laubhüttenfest, ein Lichterfest. Vier Jünglinge aus der Blüte der Priesterschaft, heißt es dann weiter, in ihren Händen Ölkruge zu 120 Log. Also 120 Log, das waren etwa 60 Liter jeweils. Also in ihren Händen Ölkrüge mit 60 Litern, die muss ganz schön schleppen, füllten nun Schale um Schale. Also Sie können sich vorstellen, wie riesig diese Schalen waren. Die steigen da auf Leitern hoch, schütten die 60 Liter da rein. Und dann sehr, sehr blumig, natürlich ausgeschmückt im Talmud. Es gab kein Gehöft in Jerusalem, das nicht von diesem Licht erleuchtet wurde. Fromme und Männer der Tat, das muss ich ja nicht unbedingt ausschließen, aber hier steht es so, also quasi die Theologen und die Handwerker, Fromme und Männer der Tat, tanzten vor ihnen mit leuchtenden Fackeln in ihren Händen und sangen vor ihnen Lieder und Lobgesänge. Leviten ohne Zahl waren mit Leiern, mit Harfen, mit Zimbeln, mit Trompeten auf den 15 Stufen, die vom Vorhof Israels zum Frauenvorhof hinunterführten, den 15 Stufenliedern in dem Psalm entsprechend. So, also, das Lichterfest, das Laubhüttenfest, dieses strahlende Licht, das alles durchleuchtet und alles überragt. So, und vor diesem Hintergrund stellt Jesus sich wieder hin und sagt, ich bin das Licht der Welt. Also wieder dieser unerhörte Kontrast, dieses prächtige, beeindruckende Spektakel, das so mit seiner ganzen Wucht die Emotionen der Menschen in seinen Bann zieht. Und dann stellt sich der eine dahin, der Sohn Gottes, und sagt, ich bin das Licht der Welt. Das heißt, verglichen mit mir, mit meiner Wirkung, mit meiner Bedeutung, ist das alles nur ein müdes Funkeln, was hier um euch herum passiert. Und damit ist natürlich überdeutlich, er erhebt den Anspruch, der Messias zu sein. Denn das Alte Testament hat gesagt, wenn der Messias kommt, dann bringt er das Licht. Das kennen wir aus diesen ganzen Weihnachtstexten. Ja, das Volk, das im Finstern wandelt, Jesaja 9, Vers 1, sieht ein großes Licht und über denen, die da wandeln im Lande der Todesschatten, scheint es hell. Oder denken Sie an Jesaja 42 und Jesaja 49, wo von dem Gottesknecht, den Gott schicken wird, gesagt wird, er wird das Licht der Heiden sein. Das Licht nicht nur für das Volk Israel, sondern das Licht für alle Welt. Und dann dieser große Text, Jesaja 60, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit. Dein Licht kommt. So, und jetzt sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Ich bringe die Gegenwart Gottes. Ich bringe den Sieg über die Finsternis. Ich bringe die Befreiung von Schuld und Tod. Ich bringe die Freude der Erlösung. Ich bringe die Neuschöpfung im Licht der Macht Gottes. Ich bin das Licht der Welt. Und dann geht's weiter. Wer sich persönlich an Jesus bindet, wer zu ihm flüchtet, wer an ihn glaubt, wer ihm nachfolgt, wer sein Leben in der Weise mit Christus verbindet, wie wir das heute Vormittag gehört haben, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Dessen Leben wird nicht mehr von der Finsternis der Schuld bestimmt, sondern vom Licht der Vergebung. Nicht mehr von der Finsternis des Todes, sondern vom Licht der Auferstehung. Nicht mehr von der Finsternis der Angst und Verzweiflung, sondern vom Licht der Geborgenheit und Freude durch alles Leid hindurch. Das ist die Botschaft. Wissen Sie, uns sind diese Bibelverse oft so vertraut, so als nette Taufe- oder Konfirmationsverse. Und wir stellen uns das viel zu harmlos vor. So als eine Metapher, ein schönes Licht macht es hell, ja klar. Und Jesus macht es irgendwie hell. Aber das ist nicht so harmlos und das ist nicht so selbstverständlich. Sondern das ist diese überlegene Macht und Wucht, die deutlich wird durch den Kontrast zwischen diesem Lichterspektakel am Laubhüttenfest und der einzelnen Person des Gottessohnes, der da steht und sagt, ich bin das Licht der Welt. Und die Pharisäer, die verstehen das, die verstehen das. Schauen Sie mal, wie gut die das verstehen. Die merken, welche Autorität Jesus da in Anspruch nimmt und sie reagieren mit einer bissigen Replik, Vers 13. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, du gibst Zeugnis von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Also, sie sagen, du sagst das ja nur über dich selbst, da kann ja jeder kommen. Und in der Tat, vom Alten Testament her galt die Forderung, etwa aus 5. Mose 17, Vers 6, auf Zweier- oder Dreierzeugen Mund soll er sterben. Also, oder 5. Mose 19, Vers 5, es soll kein einzelner Zeuge auftreten. Da geht es drum um den Zeugen der Anklage. Aber das galt im Prinzip auch für die Zeugen der Wahrheit. So, und wie rechtfertigt jetzt Jesus seine Autorität in den Versen 14 bis 18? Da macht er doch deutlich, in der Tat, Vers 14, auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr. Also Jesus nimmt für sich in Anspruch, sich diesem Zeugenrecht nicht zu unterwerfen. Er spricht in einer anderen Kategorie. Er spielt, wie wir sagen würden, in einer anderen Liga. Er beansprucht das Recht, in der Tat für sich zu zeugen. Er sagt, denn ich weiß, woher ich gekommen bin, wohin ich gehe, aber ihr wisst nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. Und dann fährt er fort und sagt ihnen, ihr seid auf euer menschlich begrenztes Urteilsvermögen angewiesen. Ihr richtet nach dem Fleisch, also ihr richtet aufgrund eurer menschlichen Begrenzung. Ich richte niemand. Und dann geht's weiter, wenn ich aber richte, so ist mein Richten gerecht. Ja, was meint Jesus damit? Sie müssen wissen, einmal sagt er, ich richte niemand, und dann sagt er, wenn ich richte, ist mein Richten gerecht. Sie müssen wissen, das griechische Wort für Richten, Kino, hat zwei Bedeutungen. Es kann einmal heißen, und es kann heißen, beurteilen. Und diese beiden Bedeutungen spielen hier eine Rolle. Jesus sagt, ich verurteile ungerechterweise, was ihr macht. Wenn ich richte, wenn ich beurteile, dann geschieht das im Sinne der Gerechtigkeit Gottes. Also das Wort richten kann verurteilen und beurteilen bedeuten. Und mit dieser Unterscheidung arbeitet Jesus hier. Wenn ich aber beurteile, so ist mein Urteil gerecht. Warum? Ich bin's nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Ich tue alles aus dem Willen Gottes heraus. Ich handle in Einheit mit ihm. Und insofern sagt Jesus, erfüllt dann doch die Forderung mit den zwei Zeugen, auf Zweier- oder Dreierzeugen Mund, denn ich zeuge für mich selbst, ich kann das tun. Ja, zeugt für mich. Also Gott, der Vater, bezeugt meine Autorität, sagt Jesus. Und jetzt fragen wir, wodurch bezeugt der Vater das? Der Vater bezeugt es durch die Werke, die er den Sohn tun lässt. Denken Sie an die ganzen Wunder. Das ist ein Zeugnis des Vaters. Der Vater bezeugt es durch die alttestamentliche Prophetie, die den Weg Jesu angekündigt hatte und die sich im Leben Jesu des Vaters, der die Propheten ja inspiriert hat, dass sie das geschrieben haben. Der Vater bezeugt es auch, denken Sie dran, durch die Stimme vom Himmel bei der öffentlichen Taufe Jesu. Als die Zeugen, die dabei waren, das hören konnten, dass die Stimme vom Himmel kam, die sagt, das ist mein geliebter Sohn. Und schließlich bezeugt der Vater noch bezeugen, zu dem Zeitpunkt liegt das noch in der Zukunft, dadurch, dass er Jesus auferweckt von den Toten. Also es gibt ein vielfältiges Zeugnis Gottes des Vaters für die Autorität seines Sohnes Jesu Christi. Und darauf beruft Jesus sich. Und die Pharisäer, die nehmen das Stichwort Vater auf und jetzt verlassen sie endgültig die Ebene einer Sachdiskussion. Vers 19, da fragten sie ihn, wo ist dein Vater? Und wissen Sie, damit meinen Sie eigentlich noch etwas anderes. Sie meinen damit eigentlich, wer ist überhaupt dein Vater? Also das ist jetzt der Schlag unter die Gürtellinie, weil es die indirekte Anschuldigung enthält, Jesus sei unehelich gezeugt worden. Das ist eine Anschuldigung, die teilweise bei den Juden verbreitet wurde, weil allgemein bekannt war, Klammer auf, das ist übrigens eine interessante indirekte Bestätigung für die Jungfrauengeburt nochmal, weil bekannt war, dass Jesus nicht Josefs Sohn ist. Und man hat sich hier dieses zunutze gemacht, um Jesus gewissermaßen in ein schiefes Licht zu rücken und sagen, wer ist denn überhaupt ein Vater? Weißt du überhaupt, wer dein Vater ist? Und was sagt Jesus? Überlegen Sie mal diese Ruhe, mit der Jesus darauf antwortet. Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Denn wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Und jetzt ist das Interessante, dass Jesus deutlich macht, eine rechte Erkenntnis des Vaters führt jetzt, wo der Sohn da ist, nur noch über Jesus. Wenn ihr mich kenntet, dann würdet ihr den Vater kennen. Das hat er übrigens in Matthäus 11, Vers 27 genauso gesagt. Niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Das heißt, seitdem Jesus gekommen ist, gibt es keine Möglichkeit, den Gott des Weg über Jesus Christus, seinen Sohn, zu nehmen. Und das macht Jesus deutlich. Ihr kennt den Vater nicht, weil ihr mich nicht kennt. Aber wissen Sie, da klingt auch noch diese Einladung mit, wer den Vater kennenlernen will, der muss zum Sohn kommen. Der muss sich an mich wenden. Und damit unterstreicht natürlich Jesus den Anspruch, dass er Gott ist. Und dann gibt's noch diese Ortsangabe in Vers 20. Diese Worte redete Jesus an dem Gotteskasten. Das war so die Schatzkammer im Tempel, wo man auch die Almosen einwarf. Und dieser Gotteskasten, der stand in der Halle, in der es so verschiedene Opferstöcke gab. Wir wissen das aus dem Talmud, das waren so 13 trompetenförmige Behälter, riesig groß. Und wo stand das? Dieser Opferkasten, der stand im Frauenvorhof in der Regel. Und in diesem Frauenvorhof standen normalerweise auch die Kandelaber, also diese hier ab. Und daran sehen Sie auch, wie genau die Ortskenntnis des Johannes. Jesus redet vom Licht der Welt. Er spielt also offensichtlich an auf diese Kandelaber. Einen ziemlich sicheren Hinweis darauf, dass sich das hier, dieses Geschehen aus Johannes 8 im Frauenvorhof des Tempels abgespielt haben müsste. So. Und trotz dieser anstößigen Behauptung Jesu erfolgt die Festnahme immer noch nicht. Und so kann er noch ein weiteres Statement dort, einen weiteren Diskussionsgang bestreiten. Und jetzt geht es nach der Rede über seine Autorität um seine Abstammung. Das ist ja eben schon angeklungen. Wer ist überhaupt dein Vater? Wo kommst du her? Und Jesus nimmt das jetzt nochmal auf. Fünftens also die Abstammung Jesu in den Versen 21 bis 29. Das ist schon der vorletzte Abschnitt. Und da geht es immer um die Frage, oben oder unten? Ist Jesus von oben oder ist Jesus von unten? Und die Kernthese steht hier in Vers 23. Und er sprach zu ihnen, ihr seid von unten her, ich bin von oben her. Ihr seid ich bin nicht von dieser Welt. Und darum habe ich euch auch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden. So. Wenn, das ist die Bedingung, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin. Da steht in vielen Übersetzungen, dass ich es bin. Aber wörtlich steht eigentlich wieder, dass ich bin. Und da haben wir wieder den gleichen Befund, wie ihn uns heute Morgen Dr. Solter schon dargestellt hat. Ich bin ist der Gottesname aus dem Alten Testament. 2. Mose 3, Vers 14, wo Gott sich vorgestellt hat, ich bin, der ich bin. Das ist der Name, den Gott sich selbst gegeben hat. Und Jesus sagt, ihr werdet nur dann nicht in euren Sünden sterben. Ihr werdet nur dann eine Chance haben, der Hölle zu entrinnen, auf Deutsch. Ihr werdet nur dann Frieden mit Gott bekommen, wenn ihr glaubt, dass ich bin. Das heißt, dass ich Gott bin. Das ist hier gemeint. Also diese Formulierung, ich bin, ist wieder ein ganz klarer Hinweis darauf, dass Jesus beansprucht, Gott zu sein. Und er sagt es sehr deutlich. Er sagt, wenn ihr das nicht glaubt, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Und das ist eine Wahrheit, die wir auch in der Evangelisation nicht vorenthalten dürfen. Wir haben vorhin gesagt, Evangelisation auszurichten, diesen Ruf Jesu, komm! Und eine Evangelisation ist dann keine Evangelisation, wenn sie nicht den Menschen auffordert, komm zu Jesus, er ruft dich, kehre um. Aber eine Evangelisation ist auch nicht Evangelisation, wenn sie nicht dieses andere sagt, wenn du nicht glaubst, dass Christus Gott ist, dass Christus der Retter ist, den Gott geschickt hat, um dich aus deiner Verlorenheit herauszuholen, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Dann werdet ihr auf ewig verloren gehen. Und wo das nicht gesagt wird, wo nicht die Alternative Himmel oder Hölle benannt wird, auch dort ist nicht im biblischen Sinne das ganze Evangelium verkündigt worden. Und Jesus macht uns das hier vor. Die Situation spitzt sich zu. Er sagt das mit aller Deutlichkeit. Wenn ihr nicht glaubt, dass Jesus ist, dass Jesus Gott ist, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Und dieses Egoemi, ich bin, das scheinen die zu überhören, ob bewusst oder unbewusst, wissen wir nicht. Und sie fragen danach im Vers 25, ja, wer bist du denn? Ja, wer bist du denn? Als ob sie dieses Absolute des Ich bin nicht verstanden hätten. Und dann antwortet Jesus ihnen, und das muss ich Ihnen sagen, weil Sie das zu Hause schlecht entschlüsseln können, dann kommt eine Formulierung im Griechischen, die ist nicht so leicht, auch von den Satzzeichen her und so weiter, nicht so leicht aufzulösen. Wenn Sie das genauer interessiert, können Sie es dann nochmal nachfragen. Die beste Übersetzung scheint mir zu sein, in Vers 25, wer bist du denn, dass Jesus zu Ihnen sagt, was ich euch eben schon sagte. Also in dem Sinne, ich bin der, als der ich mich euch eben schon vorgestellt habe. Das ist meines Erachtens eine sehr gut denkbare Übersetzung dieses Abschnitts. Also Jesus sagt, ich habe es euch gesagt, wer ich bin. Und dann fährt er aber fort. Aber wir müssen nicht nur über mich reden, sondern auch über euch. Ich habe auch über euch viel zu sagen und zu richten. Und zwar, ich muss euch Gottes Diagnose ausrichten. Ich muss euch in das Licht Gottes stellen und euch sagen, wie Gott euer Leben sieht, wie Gott euch sieht. Also, wenn wir von Jesus reden, dann zielt das irgendwann dann auch darauf, dass wir über den Hörer reden, dass wir mit dem Hörer über sein Leben reden im Licht Jesu. Wenn wir das Evangelium von Jesus verkündigen, dann kommen wir früher oder später dahin, dass wir mit dem wir es ausrichten, reden über sein Leben im Licht Jesu, im Licht des Urteils Jesu. Da kommt die Evangelisation zu ihrem Ziel. Und Jesus sagt, ich habe mit euch auch viel, viel zu reden und ich muss euch Gottes Sicht eures Lebens sagen. Ich habe die Kompetenz, euer Leben zu beurteilen, weil ich der Sohn Gottes bin. Und hier steht, die Zuhörer verstehen ihn nicht. Sie verstanden aber dann nicht, dass er zu ihnen vom Vater sprach. Nämlich Jesus hat gesagt, Gott gibt mir die Kompetenz. Er hat mich gesandt. Er gibt mir den Auftrag. Und dann kommt diese Ankündigung in Vers 28. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, dann oder danach werdet ihr erkennen, dass ich bin. Dann kommt es wieder. Und nichts von mir selbst tue, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Wann mussten sie das erkennen? Nun, sie mussten es einmal erkennen beim Triumph der Auferstehung. Da mussten auch viele der Ungläubigen zugeben, da hat sich etwas getan, was wir nicht erwartet hätten. Und was dem widerspricht, was wir vorher mit unseren Maßstäben meinten, festlegen zu können. Und dann gibt es diesen interessanten Bericht in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, ab Vers 36, wo bei der Pfingst des Petrus viele Juden plötzlich sich im Licht dieser Predigt über den gekreuzigten Auferstandenen wirklich im Herz gepackt fühlen und sagen, was sollen wir tun? Und plötzlich erkennen, was sie getan haben. Und Petrus ihnen sagt, dass sie an Christus glauben sollen. Oder wenn es in Apostelgeschichte 6 heißt, dass sogar einige Priester sich bekehrt haben und zum Glauben an Jesus Christus kamen. Ihr werdet meine Herrlichkeit erkennen müssen. Oder denken Sie an diese große endzeitliche Ansage in Sacharja 12, wo von der Wiederkunft Christi auf den Ölberg gesprochen wird und gesagt wird, dann werden Sie den sehen, den Sie durchbohrt haben. Also, es wird verschiedene Stationen geben, wo diese Ankündigung Jesu sich erfüllen wird. Dass auch die, die ihm nicht geglaubt haben, dass viele Vertreter dieses Volkes erkennen müssen, wer er ist. Also wir können sagen, dass Jesus große Gründlichkeit, sowohl seine göttliche Abstammung, das war unser Punkt 5, als auch seine göttliche Autorität bewiesen und erläutert hat. Und dann kommt eine letzte Diskussionsrunde über seine Person. Und da geht es dann sechstens um das Abrahamsverhältnis Jesu. Und wenn wir das geschafft haben, dann sind Sie wirklich durch diese 111 Verse gut mit mir hindurchgekommen. Noch ein paar Minuten Aufmerksamkeit, dann ist es geschafft. In diesem letzten Punkt 6 geht es um die für einen Juden unerhörte Frage, ist Jesus am Ende sogar größer als Abraham? Zunächst mal heißt es hier in Vers 30, als er aber das sagte, nämlich dass er von oben gekommen sei, glaubten viele an ihn. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Kinder. Wir sind niemals irgendjemandes Knecht geworden. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete und ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Denken Sie an die Situation mit der Ehebrecherin am Anfang dieses Kapitels. Also, viele scheinen an Jesus zu glauben. Aber wir sehen in Vers 33, dass der Glaube von Vers 30 wohl so ähnlich war wie der Glaube in Johannes 2, 23 und der Glaube in Johannes 6, 60. Nämlich, es war ein vorläufiger Glaube. Ich erinnere nochmal an das Referat heute Morgen von Bruder Soltau, der uns das ja auch so schön vorgeführt hat, wie im Johannesevangelium ganz unterschiedliche Formen von Glauben da sind und wir immer vom Zusammenhang her genau schauen müssen. Ist das wirklich ein Glaube, der sich bedingungslos an Christus bindet? Oder ist das eine Scheinbekehrung? Ist das ein Glaube, der mal kurzfristig auf einen vermeintlich christlichen Zug aufspringt und dann doch nicht durchhält? Und dieselben, von denen es heißt in Vers 31 und in Vers 30, sie glaubten, die wehren sich dann, als Jesus deutlich macht, dass auch jeder Jude frei werden muss von der Sünde durch Christus. Und deswegen fügt ja Jesus dann auch hinzu, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Das heißt, die Echtheit der Bekehrung erweist, dass der von sich sagt, er sei bekehrt bei Christus, bleibt. Das ist keine Zusatzbedingung zur Bekehrung. So nach dem Motto, du musst dich bekehren und dann auch eine Weile bleiben, dann bist du ja Christ. Wer wirklich zu Christus gekommen ist, er wird auch bleiben. Und er wird durch dieses Bleiben in Christus, da können wir nochmal alles wiederholen, was wir heute Morgen schon so eindrücklich dargestellt bekommen haben, der wird in der Wahrheitserkenntnis dann zunehmen auch. Der wird immer mehr von der Wahrheit erkennen. Und der wird immer mehr in die Freiheit der Nachfolge Jesu hineinwachsen. Und der wird erfahren, wie Christus ihn einmal grundsätzlich von aller Schuld freispricht und gerecht spricht. Und wie Christus dann gewissermaßen im Zusammenhang der Heiligung an seinem Leben wirkt und ihn verändert. Und wie Paulus das in 2. Korinther 3,18 sagt, uns immer mehr hinein verwandelt in das Bild Christi. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und denen schmeckt das nicht. Die sagen, warum? Wir sind doch Abrahams Kinder. Wir haben das nicht nötig. Wir sind schon religiös eigentlich frei. Sie konnten das ja nicht politisch meinen, da sie ja von den Römern besetzt waren. Aber sie meinten das geistig, sie meinten das religiös. Und Jesus sagt ihnen, nein, ihr habt euer Sündenproblem nicht gelöst. Wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Wer sein Sündenproblem nicht unter die Füße kriegt, das heißt nicht, wer sündlos lebt, aber das heißt, wer keine Vergebung seiner Schuld hat, wer nicht freigesprochen ist von seiner Schuld, der kann der Sünde nicht entkommen, der ist nicht wirklich frei. Frei werden wir nur durch die Vergebung, die Jesus uns geben kann. Und das macht er ihnen in dieser Situation deutlich. Und er macht ihnen auch deutlich, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Ihr werdet zunehmen in der Erkenntnis der Wahrheit. Und die Wahrheit wird euch frei machen und euch immer mehr frei des Glaubens hineinführen. Lassen Sie mich an dieser Stelle ganz kurz noch den Hinweis geben, dass wenn die Bibel von Wahrheit spricht, dass sie dann immer beides meint. Sowohl die persönliche Dimension als auch die sachliche Dimension. Also Jesus hat ja gesagt, dass er selbst die Wahrheit ist in Johannes 14. Da kommen wir dann bei den nächsten Bibeltagen drauf. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber das ist bei Jesus nie im Gegensatz zu einer Sachwahrheit zu verstehen. Also nach dem Motto, Wahrheit wäre nur ein inniges, persönliches Vertrauensverhältnis, egal ob die Fakten über Jesus im Einzelnen so stimmen. In der Bibel haben wir keinen gespaltenen Wahrheitsbegriff, sondern da gehört die objektive Seite und die subjektive Seite immer zusammen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns als Christen unseren Wahrheitsbegriff von der Heiligen Schrift vorgeben lassen. Denn wir haben es immer stärker, auch in sogenannten evangelikalen oder pietistischen oder sich als in irgendeiner Weise fromm bekehrten Kreisen verstehend, dass andere Wahrheitsverständnisse gewissermaßen einsickern. Und ein Vorreiter, der dieses durchlöcherte Wahrheitsverständnis besonders stark propagiert, das ist eine neue Welle der Gemeindeaufbaukonzepte. Ich hatte das vor einem halben Jahr schon mal kurz erwähnt, da kam das auch so in Schwung. Und zwar ist das dieses sogenannte Konzept der Emerging Church. Dort will man also in besonderer Weise auf den vermeintlich postmodernen Zeitgenossen eingehen. Und der postmoderne Zeitgenosse hat ja seine Schwierigkeiten mit so festen Wahrheitssystemen, dass so objektiv, gewissermaßen frontal die Wahrheit verkündet wird. Und dementsprechend will sich auch dieses Emerging-Konzept nicht nur darauf einstellen, sondern es stellt sich so dar, dass es gewissermaßen selber mit der Wahrheit nicht mehr in dieser objektiven Weise umgeht. Und dann heißt es beispielsweise, nicht, wir können nicht sagen, wir haben die Wahrheit gefunden und sie sagen wir euch jetzt, sondern heißt es, wir machen uns gemeinsam auf die Suche und fragen gemeinsam. Und so wird Schritt für Schritt dieser objektive Wahrheitsbruch, das Evangelium behauptet, durchlöchert, aufgeweicht. Warum können solche Konzepte überhaupt in evangelikale Kreise eindringen, ohne dass sie gleich identifiziert werden? Warum? Weil das Wahrheitsverständnis ohnehin schon angeknackst und untergraben war. Weil die Frage nach dem Gewicht und der Bedeutung und der Lebensnotwendigkeit biblischer Lehre schon durch ganz viele, viele andere Entwicklungen in Frage gestellt war. Also die Vorläufer davon waren dann Saddleback, Rick Warren, Bill Hybels und all das Verständnis von Theologie, was mit Willow Creek über uns kam. Die Vorläufer waren davon das, was Bruder Soltau heute Vormittag berichtet hat, über die zunehmende Öffnung unserer Reihen zum Ökumenismus hin. Das heißt, ein schrittweises, immer deutlicher werdendes Abrücken von den unverrückbaren, unverbrüchlichen, in der Heiligen Schrift uns objektiv, verlässlich mitgeteilten Wahrheitsaussagen. Und dann kann das solche Blüten treiben, wenn das immer so weitergeht, dass man es so ernst und so genau nicht mehr nimmt, dass heute, ich sage das nur, weil es wirklich heute parallel geschieht, am 22. September werden wir uns hier treffen, in Osnabrück, gar nicht so weit entfernt, in den Räumen einer Gemeinde, die immer als eine evangelikale Sturmburg galt, nämlich der Paulusgemeinde, das Treffen stattfindet, der Arbeitsgemeinschaft Biblische Frauenarbeit. Und das ist ja eigentlich eine gute Arbeitsgemeinschaft, die hat sich mal gegründet im Gegenüber zu der sehr stark vom Feminismus und der Ökumene geprägten offiziellen Frauenarbeit der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Dazu hat die ABF sich als Gegengewicht gegründet, einmal vor vielen Jahren. Und auch diesmal sind viele der Gründungsmütter, also Bärbel Wilde und Ruth Frey und alle dabei. Wissen Sie, wer das Hauptreferat dort in der Paulusgemeinde auf dem Forum der Arbeitsgemeinschaft biblischer Frauen hält zum Thema Glauben, Leben und Werte vermitteln? Es ist die Bischöfin Margot Käßmann. Verstehen Sie? Das ist einfach ein Faktum. Zum Thema, also die gerade wegen ihrer Scheidung durch die Presse gehende Bischöfin, die durch ihre völlig liberale Theologie, wir wollen ja überhaupt nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, aber das Schlimmste ist ja gar nicht ihre persönliche Situation. Das Schlimmste ist ihre inhaltliche theologische Position, dass sie beispielsweise sehr stark in der Hannoverschen Landeskirche dazu beigetragen hat, dass die Stellung der homosexuellen Pfarrer gestärkt wurde und vieles mehr. Dass Sie jetzt unter der Überschrift Glaube, Leben, Werte vermitteln, dort das Hauptreferat auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft biblischer Frauenarbeit hält. Das ist ein Drama. Das ist eine Tragödie. Verstehen Sie? Aber es ist ein Symptom. Das ist das Schlimme, dass es ein Symptom ist, dass es jetzt nicht mal ein Ausreißer wäre, wo man sagen würde, da haben irgendwie ein paar Leitungsmitglieder völlig gepennt und es ist ihnen was unterlaufen und dann war es ihnen peinlich, die Sache wieder zu begradigen, sondern es ist ein Symptom, es ist ein Fall, wie wir ihn viele schildern können, wie er gar nicht so unähnlich ist von dem Fall, den Bruder Soltau heute Vormittag geschildert hat. Und das zeigt, wie sehr die Aufweichung des Wahrheitsverständnisses in unsere eigenen Reihen eingebrochen ist. Und das Einzige, was uns dagegen schützen kann, ist nicht, dass wir irgendwie selbstgerecht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern dass wir uns wirklich zu Christus flüchten und ihn bitten, uns immer wieder die Erkenntnis seiner Wahrheit zu zeigen und uns vor solchen Irrwegen zu bewahren. Und wenn wir mal selbst auf solche Irrwege kommen sollten, uns irgendwelche Leute über den Weg zu schicken, die uns am Schlawittchen packen und uns davon wieder wegzuziehen. Aber wir müssen wissen, was lehrt die Heilige Schrift über Wahrheit. Und wir brauchen Christus, dass er uns festhält. Und wir wollen für unsere Geschwister, die in solche Turbulenzen hineingeraten oder andere da noch mit hineinführen, führen beten und womöglich auch mit ihnen reden, dass sie umkehren mögen an dieser Stelle. Also, das Wahrheitsverständnis. Christus führt in die Wahrheit und in die Freiheit. Und dann geht es weiter ab Vers 37. Dann geht es um die Frage, ja, wessen Vater ist denn Abraham nun wirklich? Und Jesus sagt, ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Kinder seid. Aber ihr versucht mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe. Und ihr tut, Achtung, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie aber antworten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Spricht Jesus zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so tätet ihr Abrahams Werke. Nun aber versucht ihr, mich zu töten. Verstehen Sie? Jesus sagt oben in Vers 37, ihr seid Abrahams Kinder. Und da meint ihr, ihr seid in ethnischer, in leiblicher Hinsicht seid ihr Nachkommen des Volkes Israel und insofern seid ihr Abrahams Kinder. Aber in Vers 39 sagt ihr, wenn ihr wirklich geistlich Abrahams Kinder wäret, Das heißt, wenn ihr nicht nur Juden wäret, sondern Juden, die der jüdischen Bibel und ihren Prophezeiungen und ihrem Messias glauben. Das hat Paulus in Römer 9, Vers 6 auch gesagt. Er hat gesagt, nicht jeder, der von Israel kommt, ist Israel. Und damit meinte er auch, um an den Segnungen Gottes teilzuhaben, reicht es nicht nur aus, jüdischer Abkunft zu sein, sondern es muss dazu kommen, dass ich auch wirklich an den jüdischen Messias glaube. Es reicht nicht nur Jude zu sein, sondern ich muss Jude sein, der dem Gott Jahwe glaubt und seiner Verheißung. Und so macht es Jesus hier auch deutlich. Und dann und jetzt wird's gefährlich. Da sagt ihr, aber ihr habt natürlich auch einen speziellen geistlichen Vater und ihr vollbringt dessen Werke. Wärt ihr wirklich Abrahams geistliche Kinder, würdet ihr Abrahams Werke vollbringen. Aber ihr habt auch einen Vater, dessen Werke ihr vollbringt. Und dann schlagen sie nochmal zurück und sagen in Vers 41, und wir erinnern uns das, was vorhin in Vers 19 stand, wir sind nicht unehelich geboren. Das ist nochmal diese Anspielung. Wir sind nicht unehelich geboren, Klammer auf, du aber wohl, Klammer zu. Das ist der Vorwurf. Wir haben einen Vater, Gott. Und Jesus sagt dann, wäre Gott euer Vater, dann würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Denn ich bin nicht von selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Da kommt es wieder, er hat mich gesandt. Und Jesus sagt im Grunde genommen, ihr habt einen Vater, aber Gott ist es nicht. Und dann, damit stellt sich die Frage, Vers 42 bis 45, wessen Vater ist nun Gott? Und Jesus sagt, das Kennzeichen der Gotteskindschaft ist die Liebe zu Jesus. Wenn Gott euer Vater wäre, dann würdet ihr mich lieben. Aber zwischen Jesus und den Gegnern besteht eine unsichtbare Schranke. Und Jesus sagt ihnen, ihr versteht meine Sprache nicht, meine Rede nicht. Warum nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Und jetzt kommt eine ganz eigenartige Verknüpfung. Wenn Sie über diese Klippe noch rüberkommen, dann haben Sie das Schwierigste für heute Nachmittag geschafft. Es kommt eine ganz eigenartige Verknüpfung, wie Jesus begründet, dass Sie ihn eigentlich gar nicht verstehen können. Vers 43 nochmal. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Das ist sehr interessant. Jesus sagt, ich will euch sagen, warum ihr mir nicht glaubt, weil ich die Wahrheit sage. Und wie läuft hier sein Argument? Jesus sagt, da ist eine innere Blockade bei euch. Ihr könnt mich gar nicht verstehen. Und er fragt dann, was ist die Ursache für eure innere Schwerhörigkeit? Die Ursache besteht darin, dass ihr den Teufel zum Vater habt. Und jetzt deckt Jesus damit auf, was er vorher mal sagte. Ihr habt auch einen Vater. In Vers 38 und Vers 41. Und Vers 44 sagt er jetzt, es ist der Teufel. Den habt ihr zum Vater. Und durch den Teufel seid ihr an die Lüge gebunden. Und weil ihr durch den Teufel an die Lüge gebunden seid, seid ihr nicht in der Lage, die Wahrheit zu erkennen. Und weil ich die Wahrheit sage, ihr aber an den Teufel gebunden seid, könnt ihr mich gar nicht verstehen. Der Grund dafür, dass ihr mich nicht verstehen könnt, ist der, dass ich die Wahrheit sage. Denn ihr seid gebunden an den Vater der Lüge. Und er lässt es nicht zu, dass ihr die Wahrheit versteht. Ihr könnt die Wahrheit nicht verstehen, weil ich aber die Wahrheit sage, könnt ihr auch mich nicht verstehen. Und das gleiche Prinzip finden Sie ja nochmal in Vers 47. Wo es heißt, das ist dann die Position gewissermaßen. Wer von Gott ist, der hört Gottes Worte. Ihr aber hört darum nicht, weil ihr nicht von Gott seid. Also, wenn ich Gottes Worte spreche, versteht ihr es nicht. Wenn ich die Wahrheit spreche, versteht ihr es nicht. Weil ich die Wahrheit sage. Und ihr könnt die Wahrheit nicht verstehen, weil ihr festhängt in der Bindung an den Lügner, an den Satan. Und damit macht Jesus deutlich, dass es bei dieser Frage von Verstehen oder Nicht-Verstehen jetzt nicht nur um ein paar Windungen im Oberstübchen geht, sondern es geht um eine Machtfrage. Es geht darum, bin ich gebunden an den Lügner? Bin ich ein Kind des Teufels? Oder bin ich befreit durch Christus? Bin ich ein Kind dessen, der die Wahrheit ist geworden? Und das ist der Kampf, das sind die beiden Gegenpole. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie kommt man zu Gott, wenn man ihn als Nichtgläubiger nicht verstehen kann? Das ist ja jetzt die große Frage. Wenn ich nicht aus der Wahrheit bin und dadurch die Wahrheit nicht erkennen kann, wie gibt es dann überhaupt eine Chance, da herauszukommen? Und die Chance besteht allein darin, dass Gott mit einem Machtakt in mein Leben eingreift. Das ist meine einzige Chance. Ich bin abhängig davon, dass der lebendige Gott mit einem Kraftakt, mit einem Machtakt in mein Leben eingreift. Dass er mich herausreißt aus der Bindung an den Teufel, wie Jesus das hier sehr deutlich sagt, und dass er mir die Augen öffnet und das Herz öffnet und den Verstand öffnet für seine Wahrheit. Es ist nicht einfach nur eine Frage, ob ich ein paar Argumente etwas besser verstehe, sondern es ist die Frage, ob Gott in seiner Souveränität und Machtvollkommenheit eingreift und mich aus einer Bindung herausreißt. Und jetzt ist wieder die Frage, was können wir dann tun? Wie können wir Menschen, die in dieser Bindung gefangen sind, überhaupt sinnvollerweise zum Glauben rufen? Und da kann ich glücklich wiederholen, was mein Vorredner heute Vormittag sagte, dass das Wort Gottes, dass die Wahrheit des Evangeliums die Kraft hat, dass Gott sich ihrer bedient und dadurch souverän Menschen herausreißt aus dieser Bindung und dieser Not und sie zum Glauben ruft und zum Glauben führt. Es ist die Kraft des Wortes Gottes, die eingreift und die Bindungen zerreißt und es möglich macht, dass wir Wahrheit verstehen, dass wir den erkennen, der die Wahrheit ist, und dass wir dadurch, dass wir den Sohn erkennen, auch den Weg zum Vater finden. Und damit kommen wir schon zum vorletzten Abschnitt, Vers 46 bis 52. Nun wehren die sich natürlich. Und wie wehren sie sich? Sie wehren sich nochmal mit dieser Anschuldigung, die sie schon vorher erhoben hatten, nämlich mit der Unterstellung von Dämonie. Vorher sagt Jesus in Vers 46, ist auch so ein ganz berühmter Vers, wer von euch kann mich auch nur einer Sünde zeihen? Das ist enorm, dass der Herr im Gegenüber zu all seinen Gegnern dieses sagen kann. Das kann er nur, weil er wirklich ohne jede Sünde war. Und dann kommt dieser Vorwurf, du bist vom Teufel besessen. In Vers 48 und dann nochmal in Vers 52. Und mitten in diesem Chaos, wenn Sie so wollen, mitten auf dem Höhepunkt dieses Streites, dieser inhaltlichen Auseinandersetzung von Seiten Jesu und dieser Anfeindung von Seiten seiner Gegner, lässt Jesus noch einmal eine liebevolle Einladung deutlich werden. Und das ist so bewegend. Wenn Sie das lesen, wenn Sie auch sehen, wie Jesus seinen Gegnern nichts schuldig bleibt und alles Falsche, was sie behaupten, immer wieder klarstellt und zurechtrückt, dass doch immer wieder diese Einladung, denken Sie an 7, 37 bis 39, immer wieder, oder diese Einladung, wer mir nachfolgt, 8 Vers 12, immer wieder diese Einladung deutlich wird. Und so auch hier zum Schluss in Vers 51, wo Jesus das nochmal betont. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Dem schenkt der Vater das ewige Leben auf Deutsch. Das ist nochmal ein Angebot, nochmal ein Ruf. Und was machen Sie damit? Sie überfahren das wieder und nehmen das als einen erneuten Anstoß, um zu sagen, was behauptest du da? Was nimmst du hier in Anspruch? Sogar unser Vater Abraham ist gestorben und du bildest dir ein, du könntest Menschen Leben schenken, das den Tod besiegt. Und dann zitieren Sie Jesus auch noch falsch. Er hatte nicht gesagt, sie werden den Tod nicht schmecken, sondern er hatte nur gesagt, sie werden den Tod nicht sehen. Das heißt, sie werden nicht im Tod bleiben, im ewigen Tod, in der ewigen Trennung von Gott. Er hatte nicht gesagt, dass sie den Tod nicht schmecken würden, also dass sie auch durch die Not des Sterbens hindurch müssten. Aber um diese Einzelheiten geht es jetzt gar nicht mehr. Es geht zum Schluss um dieses Ärgernis, mit dem sie es nochmal auf den Punkt bringen. Kann Jesus behaupten, der Sohn Gottes zu sein, der Messias zu sein oder nicht? Und das wird nochmal deutlich gemacht an der Frage seines Verhältnisses zu Abraham. Und darum die letzte Frage, Verse 53 bis 59. Wessen Autorität ist größer als Abrahams? Und die Juden würden sagen, nur Jahwehs. Nur Jahweh ist größer als Abraham. Und dann steht da dieser Mann und beansprucht letztlich höhere geistliche Autorität als der Stammvater. Und wer das behauptet, ja, wovon ist der geleitet? Von Irrsinn? Von Frechheit? Oder es ist wirklich nur satanische Verblendung, die ihn leiten kann? Wer Abrahams Autorität antastet, stellt sich außerhalb der rechtgläubigen jüdischen Community. Weil er behauptet, stärker zu sein als der Tod. Das ist der Vorwurf, den man Jesus hier macht. Und dann kommt am Schluss die Schlüsselfrage, Vers 53. Was machst du aus dir selbst? Das heißt auf Deutsch, was maßt du dir an? Was behauptest du von dir selbst? Was bildest du dir ein? Und Jesus macht deutlich, indem ihr gegen mich kämpft, verstellt ihr euch auch den Weg zu Gott. Vers 55. Ihr kennt ihn nicht, ich aber kenne ihn. Ich kenne ihn und halte sein Wort. Und damit stehen sie gerade nicht auf der Seite Abrahams. Und dann kommt diese wunderbare Aussage Jesu in Vers 56. Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er freute sich. Und das ist das Wunderbare, was Jesus hier so deutlich macht, dass auch Abraham schon von Christus wusste. Der irdische Abraham, der wusste, Gott würde den Erlöser schicken. Und der diese ganzen Zusagen hatte, 1. Mose 12,2, 1. Mose 17,6. Es kommt der Erlöser. Aber auch nach dem Tode ist gut denkbar, dass die Patriarchen wissen, von dem Heilsgeschehen. Wenn Sie nur an Matthäus 22, 32 denken, wo Jesus sagt, Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Gott ist aber ein Gott der Lebenden, wird deutlich, Abraham lebt. Oder denken Sie an Lukas 16, wo es um Lazarus geht. Lazarus, der dann in Abrahams Schoß ist. Und so ist von daher nicht unmöglich anzunehmen, dass doch auch die Patriarchen ein Stück weit von Gott her informiert sind über den Gang der Heilsgeschichte. Wenn Sie daran denken, wie in Matthäus 17 Elia und Mose plötzlich auftauchen auf dem Berg der Verklärung und mit Jesus sprechen. Und so ist durchaus denkbar, dass man davon ausgehen kann, dass auch Abraham und andere Gläubige des Alten Testamentes vielleicht von Gott in irgendeiner Weise gezeigt wurde, jetzt ist der Retter gekommen. Und sie freuten sich, weil sie wussten, dass auch für sie Jesus kommen würde, um endgültig in Kraft zu setzen die Vergebung Gottes durch das Opfer seines lieben Sohnes. Ebenfalls sagt Jesus, Abraham sah meinen Tag, sei es durch die Prophetie, die er zu seinen Lebzeiten von Gott bekam, sei es jetzt auch in seiner Situation, wo er bei Gott lebt. Und er freute sich. Und dann kommt am Ende dieser klare Satz, ehe Abraham wurde, bin ich. Und da haben Sie es nochmal, Abraham wurde. Da steht ein geschichtlicher Prozess dahinter, der musste geboren werden. Ich bin. Das heißt, ich bin von Ewigkeit her. Ich bin nicht dem Werden und Vergehen unterworfen, sondern ich bin. Ich bin der Ewige, ich bin der Sohn Gottes. Und damit ist dieses Gespräch vorbei und Sie sehen, wie die Reaktion dann gleich folgt. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jetzt hilft nur noch wirklich die nackte Gewalt. Wenn Jesus wirklich nicht der Sohn Gottes ist, dann wären das in der Tat die schlimmsten Gotteslästerungen, die er hier von sich gegeben hat. Aber dann müsste, wenn es nach Recht und Gesetz geht, erst ein Prozess erfolgen. Und erst dann dürfte man ihn steinigen. Aber das können einige schon nicht mehr ertragen. Sie greifen zu den Steinen. Im Tempelbereich lagen immer viele Steine rum, weil am Tempel dauernd gebaut wurde. Es war auch so ein bisschen so eine ewige Baustelle. Und so haben sie da die Steine liegen und wollen sie schnappen, um Christus damit anzugreifen. Es ist erstaunlich, wie nahe der Evangelist uns an diese Situation herangeführt hat. In diesen beiden Kapiteln. Und wie deutlich wir Jesus sehen dürfen. Es kommt darauf an, dass wir ihn ganz genau kennenlernen. Es kommt darauf an, dass wir ganz genau sehen, wer er wirklich ist. Es kommt darauf an, dass wir uns von ihm in die ganze Wahrheit hineinnehmen lassen. Und dass wir ihm ohne Vorbehalte glauben, als unserem Herrn und Erlöser, als dem König der Welt, als dem Retter, als dem Sohn Gottes, an dem sich nicht nur unser persönliches Schicksal entscheidet, sondern auch das Schicksal der Welt. Und wir haben das auch sehr deutlich gesehen, die Exklusivität, mit der Jesus hier sich selbst darstellt. Exklusivität heißt Ausschließlichkeit. Und wenn wir das genau hören und sehen, was uns im Johannesevangelium offenbart wird, dann sind wir wirklich gerüstet, auch für all die Anfechtungen, die sich aus diesem sogenannten interreligiösen Dialog heraus ergeben müssen. Dann wird uns überdeutlich vor Augen geführt, dass wir hier nicht den Hauch eines Kompromisses eingehen dürfen, sondern dass es darum geht, dass wir unserem Herrn treu sind, der sagt entweder oder, der einen unbegrenzten Autoritätsanspruch erhebt, der mit dieser Autorität seine Hand auf unser Leben legt, aber der auch dort, wo er in inhaltlich schärfster Weise seine Gegner der Lüge und der Sünde überführt, immer wieder die Tür öffnet mit seiner Einladung, immer wieder noch deutlich macht, aber komm, kehre um, solange es Zeit ist. Und das wollen wir nicht vergessen, auch in all den Gesprächen und auch all den kritischen Diskussionen, die wir führen, dass dieses Komm immer wieder deutlich wird. Dass deutlich wird, wenn du ohne Christus stirbst, wirst du sterben in deinen Sünden. Wirst du sterben in die Hölle hinein. Aber dass auch deutlich wird, er sagt, komm, kehre um und lass dich retten durch mich. Wir wollen beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du dich uns so deutlich vorstellst in deinem Wort, auch hier im Johannesevangelium. Herr, und wir danken dir für die Völligkeit, mit der du die Not der Sünde und der Verlorenheit und des Todes besiegt hast. Wir danken dir dafür, dass du das wahre Wasser bist. Und wir danken dir dafür, dass du das wahre Licht bist, das auch die größte Finsternis vertreibt, auch in unserem Leben. Und wir danken dir, dass wir dir, diesem großen Herrn und Gott, gehören dürfen. Herr, und so hilf, dass wir das noch vielen anderen Menschen weitersagen können. Und dass noch viele diesen Ruf, der auch in der härtesten Debatte noch deutlich wird, dass sie ihn hören und sich rufen lassen. Und dass du sie herausreißt aus den Bindungen an den Vater der Lüge und es ihnen schenkst, dass sie dir im Glauben antworten dürfen. Amen.